Wissenschaft. Aktuelles aus der Forschung. Der Podcast, der zeigt, wie Wissen Neues schafft.
Unser Podcast beschäftigt sich heute mit der Analyse der jährlich erscheinenden Publikation Artificial Intelligence Index Report. Verantwortlich? Die namhafte Stanford University in den USA. Unser Schwerpunkt? Natürlich Medizin, aber auch die Bildung in KI. Wir checken anhand der Publikation den Unterschied zwischen Europa, USA, China. Und zuletzt versuchen wir zu verstehen, welche Bedeutung der Report überhaupt für uns alle hat.
Ja, hallo.
Schön, dass du dabei bist. Wir steigen heute ja wirklich tief ein.
Absolut. Also wir befassen uns heute mit der mittlerweile 9. Ausgabe dieses Reports aus dem Jahr 2026. Und naja, das ist im Grunde der umfassendste datengetriebene Statusbericht, den wir weltweit zu diesem Thema überhaupt haben.
Mhm.
Und was den Report dieses Jahr halt so besonders macht, ist, dass Stanford zum ersten Mal extrem detaillierte eigene Kapitel für Wissenschaft und Medizin eingeführt hat. Wir verlassen also diese rein digitale Softwarewelt und schauen uns harte Fakten an, wie diese Technologie ganz konkret in unsere physische Realität und in unsere Körper eingreift.
Und genau das wollen wir heute für dich, unseren Zuhörer, mal richtig entpacken. Wir schauen uns an, wie diese Systeme deinen nächsten Arztbesuch verändern. Wir klären, warum Bildungssysteme weltweit an dieser Technologie gerade, fast schon zerbrechen.
Ja, definitiv.
Ein kleiner Teaser. Am Ende klären wir nämlich auf, warum eine aktuelle KI schlau genug ist, um olympisches Gold in Mathe zu gewinnen. Aber wenn du sie bittest, eine simple, analoge Wanduhr abzulesen, rät sie einfach blind.
Das ist wirklich so ein paradoxer Punkt in den Daten, ja?
Völlig absurd, oder? Also, lass uns direkt im Behandlungszimmer starten. Wenn ich so an künstliche Intelligenz in der Medizin denke, dann springt mein Kopf sofort zu so Science-Fiction-Szenarien. Weißt du, Roboterarme, die völlig autonom am offenen Herzen operieren. Aber der Report zeigt da ein völlig anderes Bild, richtig?
Richtig, ja. Die eigentliche Revolution, die findet momentan eher in der Bürokratie statt. Die Datenlage dazu ist bemerkenswert unaufgeregt, aber die Auswirkungen sind massiv.
Okay.
Die Quellen sprechen hier von sogenannten Ambient AI Scribes. Das kann man am besten als Umgebungs-KI-Schreiber übersetzen.
Umgebungs-KI-Schreiber klingt erstmal etwas sperrig. Was genau macht das Ding?
Also das ist im Grunde ein System, das beim Gespräch zwischen dir und deinem Arzt einfach im Hintergrund zuhört. Und aus diesem rein gesprochenen Wort, also diesem unstrukturierten Dialog, den ihr da habt, generiert die KI dann vollautomatisch die gesamte klinische Dokumentation.
Krass.
Ja, also die Patientenakte, den Arztbrief und sogar die passenden Abrechnungsziffern. Alles automatisch.
Okay, lass uns das mal kurz kritisch beleuchten. Das klingt in der Theorie nach einem, fantastischen, unsichtbaren medizinischen Sekretär. Ein Sekretär, der dem Arzt endlich wieder erlaubt, mich als Patienten anzusehen, anstatt während der Untersuchung pausenlos auf dem Monitor zu starren und rumzutippen.
Genau das ist das Ziel.
Aber wenn ich ehrlich bin, ein Mikrofon, das dauerhaft in einem Behandlungszimmer mitläuft. Ich meine, das ist doch der intimste Raum überhaupt. Da geht es um Ängste, um Scham, um Dinge, die ich vielleicht nicht mal meinem besten Freund erzähle. Wie soll das datenschutzrechtlich oder auch psychologisch überhaupt funktionieren?
Ja, das ist absolut der entscheidende Punkt bei der Implementierung. Und die Quellen sind da sehr klar. Diese Systeme dürfen und können nur mit deiner ausdrücklichen Zustimmung aktiviert werden.
Okay, also ich muss vorher Ja sagen.
Ganz genau. Und sie agieren nicht wie diese freien, kreativen Chatbots, die du vielleicht vom Handy kennst, die auf irgendwelchen Servern im Ausland fröhlich vor sich hin trainieren.
Mhm.
Sie arbeiten in streng festgelegten, isolierten Prozessen. Im Englischen nennt der Report das Constrained Workflows. Und ganz wichtig, die KI erstellt lediglich einen Rohentwurf. Sie stellt keine Diagnosen.
Ah, verstehe.
Sie verordnet auch keine Medikamente. Am Ende unterliegt alles der menschlichen Kontrolle. Der Arzt liest diesen generierten Text, korrigiert ihn bei Bedarf und unterschreibt dann.
Es bleibt also ein reines Assistenzsystem.
Genau. Und der Report zeigt uns, dass dieses System eine Antwort auf ein wirklich gigantisches strukturelles Problem ist. Nämlich den administrativen Kollaps in unseren Gesundheitssystemen.
Ja, den Druck spüren wir ja alle, wenn wir mal versuchen, einen Facharzttermin zu bekommen. Wie stark entlastet dieser KI-Sekretär die Ärzte denn jetzt wirklich? Gibt es da handfeste Zahlen?
Oh ja, die Zahlen aus den laufenden Studien sind fast schon historisch. Mediziner verbringen heute teilweise mehr Zeit mit Papierkram als mit ihren Patienten. Durch diese Ambient Scribes sparen Ärzte bis zu 83% der Zeit ein, die sie sonst für das händische Schreiben von Notizen gebraucht hätten.
83%.
Ja.
Eine Erhebung der Stanford Healthcare zeigt eine ganz konkrete Ersparnis von 20 Minuten pro halben Arbeitstag.
20 Minuten. Ich meine, das klingt in einem normalen Bürojob nach einer etwas längeren Kaffeepause. Aber in diesem extrem streng getakteten klinischen Alltag ist das doch eine halbe Ewigkeit.
Absolut, das ist enorm viel Zeit. Und diese Zeit wird halt direkt reinvestiert. Bei Northwestern Medicine konnten Ärzte durch diese gewonnene Zeit im Durchschnitt 11,3 zusätzliche Patienten pro Monat behandeln.
Wahnsinn. Über 11 Patienten mehr, einfach nur, weil der Arzt nicht mehr tippen muss?
Richtig. Aber es geht weit über diese reinen Durchsatzzahlen hinaus. Die Universität von Chicago verzeichnete bei der Nutzung dieser Systeme eine Verringerung der kognitiven Belastung der Mediziner um 47%. 47% weniger kognitive Belastung, das ist ja quasi Burnout-Prävention auf Systemebene.
Ganz genau so kann man das sehen. Wenn man dieses Alltagsgeplauder im Sprechzimmer automatisch in nutzbare Akten verwandeln kann, nimmt man den Ärzten einfach eine enorme mentale Last von den Schultern.
Das leuchtet extrem ein. Wenn die KI dem Arzt also diese zermürbende Verwaltungsarbeit abnimmt und ihm den Kopf frei macht, dann stellt sich für mich sofort die nächste Frage.
Nämlich?
Kann diese Technologie im nächsten Schritt auch aktiv in die Behandlung eingreifen? Also wirklich Leben retten, nicht nur Akten schreiben?
Ja, die Analyse der Zulassungsbehörden gibt uns darauf ein sehr klares Ja. Wenn wir uns die Daten der US-Zulassungsbehörde FDA ansehen, gibt es einen absoluten Spitzenreiter bei echten zugelassenen Anwendungen am Patienten. Und das ist die Radiologie.
Radiologie, also Bildgebung.
Richtig, 76,6% aller von der FDA zugelassenen KI-Medizingeräte, das sind ganz konkret 1039 von 1357 Systemen, stammen aus der Bildauswertung. Auf Platz 2 folgt dann mit weitem Abstand die Kardiologie mit 9,6%.
Naja gut, Mustererkennung auf Röntgen- oder MRT-Bildern ist natürlich so die klassische Paradedisziplin für einen Algorithmus, oder? Pixel auswerten können Computer ja traditionell sehr gut.
Das stimmt. Aber der Report nennt eben auch Beispiele abseits der klassischen Bilder. Direkt aus der Intensivstation. Da wird die Rolle der KI noch einmal deutlich erweitert.
Hast du da ein Beispiel?
Ja, ein sehr prägnantes Beispiel aus den Quellen ist die Sepsis-Früherkennung.
Also Blutvergiftung.
Genau. Und da entscheidet buchstäblich jede Minute über die Überlebenschancen. In der Cleveland Clinic wurde ein KI-System implementiert, das die Vitaldaten der Patienten kontinuierlich überwacht. Das Resultat war, dass die Zeit bis zur lebensrettenden Antibiotikagabe um 1,85 Stunden verkürzt wurde.
Fast 2 Stunden früher.
Ja, das System erkennt halt diese klitzekleinen, schleichenden Veränderungen in den Datenströmen, lange bevor ein menschlicher Arzt oder Pfleger die Symptome physisch überhaupt wahrnehmen könnte. Und das führte in der Klinik gleichzeitig dazu, dass die Auslastung der Intensivstationen um 10% sank.
Das ist natürlich der absolute Idealfall. Ein System, das uns davor bewahrt, überhaupt erst auf der Intensivstation zu landen. Aber der Report geht ja sogar noch weiter in Richtung komplexer Diagnostik, oder? Da gab es dieses Microsoft-Experiment.
Ja, genau. Ein faszinierendes Experiment, bei dem nicht nur eine einzelne KI arbeitet, sondern ein ganzes Netzwerk. Wir sprechen hier von sogenannten Multi-Agenten-Systemen.
Wie kann ich mir das vorstellen?
Das musst du dir vorstellen wie so ein medizinisches Konsilium im Krankenhaus. Anstatt einen einzigen Algorithmus zu befragen, arbeiten mehrere KIs als Team zusammen. Eine KI nimmt die Rolle des Diagnostikers ein, eine andere agiert als Pharmakologe, eine dritte als Pathologe und die debattieren dann quasi miteinander über den Patienten.
Die KIs diskutieren untereinander.
Genau. Und Microsoft hat so ein System mit hochkomplexen medizinischen Fällen aus der Fachliteratur getestet. Das Ergebnis? Dieses KI-Team erreichte eine diagnostische Genauigkeit von 85,5%.
Okay, 85% ist stark. Und die menschlichen Ärzte?
Im gleichen Testszenario kamen menschliche Ärzte ohne Hilfsmittel auf nur etwa 20%.
Warte mal kurz. 20% für echte, ausgebildete Ärzte.
Ja.
Das klingt extrem niedrig, fast schon provokant konstruiert. Wurden die Mediziner da in so ein künstliches Testszenario ohne ihre normalen Hilfsmittel oder Nachschlagewerke gezwungen, nur damit das Computersystem am Ende im direkten Vergleich glänzt?
Das ist eine sehr wichtige methodische Frage, die du da stellst. Diese speziellen Fälle aus der Literatur sind extrem seltene, hochkomplexe Krankheitsbilder. Die werden in der Ausbildung oft genau deshalb verwendet, um Experten richtig an ihre Grenzen zu bringen.
Verstehe, also wirklich die absoluten Härtefälle.
Richtig. Und ohne die Möglichkeit, Labordaten über Tage hinweg zu sammeln oder eben echte Kollegen hinzuzuziehen, ist die menschliche Fehlerquote bei diesen theoretischen Fallbeispielen enorm hoch.
Also geht es nicht darum, dass Ärzte dumm sind?
Nein, überhaupt nicht. Der Kern dieses Tests zeigt nicht, dass Ärzte inkompetent sind. Er zeigt vielmehr, dass die KI das kollektive medizinische Wissen der ganzen Welt in Sekundenschnelle abrufen und wie ein echtes Expertenteam synthetisieren kann.
Das relativiert diese 20% natürlich total und macht deutlich, wohin die Reise geht. Ein weiteres Konzept, das in dem Zusammenhang im Report auftaucht und über das ich wirklich lange nachgedacht habe, sind diese sogenannten digitalen Zwillinge.
Ein sehr spannendes Feld, ja.
Kann ich mir das vorstellen wie so einen hochkomplexen Flugsimulator, nur eben für meinen eigenen Körper? Also man provoziert den Absturz beispielsweise, eine gefährliche Medikamentendosierung, erstmal virtuell im Computer, damit ich in der Realität dann sicher durch die Behandlung navigiert werde.
Die Metapher des Flugsimulators trifft es erstaunlich gut. Digitale Zwillinge sind dynamische, datengestützte Computermodelle von individuellen Patienten. Anstatt eine Therapie direkt am Menschen auszuprobieren und zu hoffen, dass sie anschlägt, simuliert man verschiedene Verläufe einfach am digitalen Zwilling. Wir sehen hier wirklich den Beginn einer Verschiebung. Weg von der reinen Bildauswertung in der Radiologie hin zu einer extrem personalisierten Medizin, besonders bei chronischen Krankheiten.
Und gibt es da schon erste Ergebnisse aus der Praxis?
Sehr vielversprechende sogar. In einer Studie mit Diabetikern erreichten 71% der Teilnehmer, die so einen digitalen Körperzwilling nutzten, innerhalb von 12 Monaten wieder gesunde Langzeitblutzuckerwerte.
71%?
Ja, ihr HbA1c-Wert fiel auf unter 6,5%. Und das Bemerkenswerte dabei ist, sie konnten gleichzeitig ihre Medikation reduzieren. Weil die Simulation exakt aufzeigte, welche Lebensstiländerungen bei diesem spezifischen Patienten den größten Hebel haben.
Das ist ja unglaublich.
Und auch bei Prostatakrebspatienten konnte durch diese adaptiven, simulierten Therapien die Überlebenszeit signifikant verlängert werden.
Das kommt alles nach dem perfekten medizinischen Durchbruch. Wir simulieren uns einfach gesund. Aber ganz ehrlich, wo ist der Haken an der Sache?
Tja, der Haken liegt in der Skalierbarkeit und der realen Erprobung. Wir müssen da die Euphorie etwas mit den harten Fakten des Reports abgleichen.
Okay, was sagen die Daten?
Eine Überprüfung der bisherigen Studien zeigt, dass bislang nur 19% solcher Systeme überhaupt in echten klinischen Umgebungen an realen Patienten getestet wurden.
Nur 19%? Also findet das meiste noch im Labor statt?
Exakt. Die überwältigende Mehrheit dieser Forschung findet noch komplett isoliert statt. In Laboren oder reinen Computermodellen. Der Weg von so einem funktionierenden Laboralgorithmus hin zum zugelassenen Standardverfahren im Krankenhaus ist lang. Und er ist extrem teuer.
Das leuchtet ein. Wir sprechen hier ja über Systeme, die hochkomplexe Krankheitsbilder entschlüsseln und digitale Klone unseres Körpers berechnen. Aber diese Reibung entsteht ja meistens dort, wo eine völlig neue Technologie auf alte, bestehende Strukturen trifft.
Richtig.
Irgendjemand muss diese lebensrettenden Werkzeuge der Zukunft ja auch bauen. Und wenn ich mir die Daten aus dem Report anschaue, dann prallt diese hochmoderne Medizin auf ein Bildungssystem, das diesen technologischen Wandel völlig unvorbereitet abbekommt.
Der Kontrast, den die Daten hier im Bildungsbereich aufzeigen, ist wirklich immens. Nehmen wir mal die USA als Beispiel. Über 80% der Highschool- und College-Schüler nutzen KI ganz selbstverständlich für ihre Aufgaben.
80% der Schüler? Das ist fast jeder.
Genau. Aber nur etwa die Hälfte der Schulen hat überhaupt Richtlinien für den Umgang damit erlassen. Und es wird noch gravierender. Nur 6% der Lehrkräfte geben an, dass sie diese bestehenden Richtlinien auch wirklich verständlich finden.
6%? Das ist ja ein Witz. Das bedeutet, dass 94% der Lehrer einer Technologie gegenüberstehen, die sie selbst nicht durchdringen, während die Schüler diese Tools schon längst komplett in ihren Alltag integriert haben?
Die Praxis der Schüler überholt das Regelwerk der Institutionen um Lichtjahre, ja.
Und wie schlägt sich das dann an den Universitäten nieder?
Da sehen wir direkte Auswirkungen auf die Berufswahl. Die Einschreibungen ins klassische Informatikstudium sind um 11% gesunken.
11% weniger Informatikstudenten? Obwohl die Tech-Branche boomt.
Ja, das manuelle Schreiben von Code verliert an Attraktivität, weil die KIs das zunehmend übernehmen. Auf der anderen Seite steigen die Abschlüsse in hochspezialisierten KI-Masterstudiengängen um 17%. Die akademische Welt spaltet sich hier extrem auf. In breite Anwender und in absolute KI-Spezialisten.
Und diese Spaltung sehen wir nicht nur an den Unis, sondern vor allem auf der globalen politischen Bühne. Ich finde, hier wird es wirklich interessant.
Oh ja.
Der Report analysiert extrem detailliert, wie unterschiedlich die Großmächte an das Thema KI-Bildung und Regulierung herangehen. Lass uns diese drei völlig verschiedenen Philosophien mal aufschlüsseln. Starten wir mit den USA.
Also der Report klassifiziert den US-Ansatz ganz klar als Innovations-First.
Innovations-First, was heißt das konkret?
Das heißt, Anfang 2025 hat die US-Regierung vorherige Sicherheitsrichtlinien offiziell widerrufen. Wir sehen dort eine massive Deregulierung, die ganz klar darauf abzielt, die Marktmacht der amerikanischen Tech-Unternehmen zu maximieren.
Also einfach freie Fahrt für die Wirtschaft?
Genau. Die Bundesregierung geht sogar mit einer eigenen Taskforce aktiv gegen einzelne US-Bundesstaaten vor, falls diese versuchen, lokale Sicherheitsgesetze für KI zu erlassen.
Wahnsinn!
Und auch international hat man sich beispielsweise aus globalen Ethikabkommen wie kürzlich in Paris einfach zurückgezogen. In der Bildung spiegelt sich das so wider, dass es absolut keine zentrale Steuerung gibt. 30 Bundesstaaten haben lediglich völlig unverbindliche Richtlinien. Alles ist den lokalen Schulbehörden überlassen.
Okay, wenn ich mir diesen Ansatz anschaue, dann ist das ja wie beim Autobau. Die USA bauen einen hochgezüchteten Rennwagen, reißen vorsorglich alle Tempolimits auf der Strecke ab und überlassen es dem Fahrer, irgendwie nicht aus der Kurve zu fliegen.
Das ist eine sehr treffende Analogie, ja.
Und Europa? Europa macht da quasi das genaue Gegenteil, oder?
Europa verfolgt das Prinzip der regulatorischen Souveränität.
Klingt sehr deutsch.
Ja, nicht wahr? Mit dem EU-AI-Act und der Einrichtung des EU-AI-Office in Brüssel werden verbindliche Risikobewertungen und Transparenzpflichten etabliert. Der Schutz der Grundrechte steht da ganz klar im Vordergrund.
Und wie sieht es an den Schulen aus?
Im europäischen Schulsystem gibt es keinen flächendeckenden KI-Pflichtunterricht. Europa behandelt KI eher als ein Werkzeug, das man in bestehende Strukturen integriert.
Hast du da Beispiele aus dem Report?
Ja, Estland testet beispielsweise das Programm AI Leap 2025 mit 20.000 Schülern. Und in Griechenland schult man die Lehrkräfte im Umgang mit Systemen wie OpenAI. Strategisch baut Europa parallel seine Supercomputerinfrastruktur extrem stark aus und konzentriert sich auf spezialisierte Nischen.
Welche Nischen?
Deutschland fokussiert sich stark auf industrielle KI, Estland eben auf den Bildungsbereich.
Okay, um in unserer Autometapher zu bleiben, Europa konstruiert also zuerst die sichersten Ampeln, Blitzer und Leitplanken der Welt, bevor der Motor dieses Rennwagens überhaupt gestartet wird.
Sehr gut zusammengefasst.
Und dann haben wir noch China. Die bauen einfach direkt eine staatliche Fahrschule, durch die jedes einzelne Kind durch muss.
Das beschreibt die Situation dort sehr präzise. China und übrigens auch die Vereinigten Arabischen Emirate gehen einen radikalen, zentral gesteuerten Weg. Sie sind laut Report die einzigen Nationen, die ab dem Schuljahr 2025/26 einen verbindlichen KI-Pflichtunterricht für alle Klassenstufen einführen.
Für alle Klassenstufen, also auch für die ganz Kleinen?
Ja, es gibt in China einen festen staatlichen Lehrplan, der sich über alle Altersstufen zieht. In der Grundschule beginnt das mit grundlegender KI-Alphabetisierung und das steigert sich dann kontinuierlich, bis die Schüler in der Oberstufe lernen, wie sie eigene KI-Systeme entwickeln.
Krass!
Es ist eine extrem strukturierte Top-Down-Ausbildung und das Ziel ist klar die absolute technologische Unabhängigkeit.
Da muss ich jetzt aber wirklich mal die Frage stellen. Wenn China eine ganze Generation von echten KI-Entwicklern quasi am Fließband ausbildet und die USA alle wirtschaftlichen Fesseln abwerfen, um diese Innovationen mit Gewalt in den Markt zu drücken. Schießt sich Europa mit seinen strengen Leitplanken da nicht selbst komplett ins Aus? Verlieren wir da nicht den Anschluss?
Wenn man einen auf die Innovationsgeschwindigkeit schaut, ist diese Sorge natürlich absolut berechtigt. Aber der Report beleuchtet hier noch eine völlig andere Währung im globalen Technologiewettbewerb.
Welche Währung?
Vertrauen. Europa hat durch diese strenge Regulierung eine enorme Softpower aufgebaut.
Okay, das musst du erklären.
Umfragen in 25 Ländern zeigen, dass weltweit 53% der Befragten der EU vertrauen, wenn es um die Regulierung von künstlicher Intelligenz geht.
53% weltweit?
Das ist der globale Spitzenwert. Dem deregulierten Kurs der USA vertrauen weltweit hingegen nur 37%. Diese radikale Freigabe führt nämlich zu einem massiven Vertrauensverlust bei den Konsumenten.
Ach, interessant.
Die US-Bürger selbst vertrauen ihrer eigenen Regierung in Sachen KI-Regulierung nur zu 31%. Das ist der niedrigste Wert im gesamten Report.
Das ist ja heftig. Die eigenen Bürger misstrauen dem Kurs am meisten.
Genau. Jedes System hat also seinen Preis. China zwingt zur Struktur, die USA opfern das Vertrauen für die absolute Geschwindigkeit und Europa nutzt dieses Vertrauen als sein stärkstes Exportgut.
Das ist eine faszinierende tektonische Verschiebung. Wir haben jetzt gesehen, wie diese Technologie die Intensivmedizin verändert und wie sie die Weltmächte in völlig unterschiedliche Ideologien treibt. Aber lass uns das große Ganze wieder auf den Schreibtisch unseres Zuhörers holen.
Gerne.
Was bedeuten diese massiven Umwälzungen im Report ganz konkret für unseren Alltag, für den Arbeitsmarkt?
Im Alltag spüren wir das am unmittelbarsten bei der Informationsbeschaffung. Wenn du heute Krankheitssymptome googelst, tauchen laut den Stanford-Daten in 92% der Fälle KI-generierte Übersichten ganz oben in den Suchergebnissen auf.
92%? Wahnsinn!
Ja. Die Algorithmen sind zum absoluten Torwächter für Gesundheitsinformationen geworden, lange bevor man überhaupt die Website eines echten Arztes sieht. Und im beruflichen Umfeld zeigt der Report einen Wandel, der als senioritätsverzerrt bezeichnet wird.
Senioritätsverzerrt? Was für ein Begriff. Das bedeutet, die Auswirkungen der Technologie treffen die verschiedenen Generationen im Unternehmen völlig unterschiedlich.
Richtig. KI ist aktuell hervorragend darin, repetitive Einstiegsaufgaben zu automatisieren. Das führt dazu, dass die Nachfrage nach Berufsstartern in bestimmten Bereichen massiv einbricht. Die Beschäftigung von jungen Softwareentwicklern ist beispielsweise seit 2022 um fast 20% gesunken.
20% weniger Junior-Entwickler?
Ja. Seniorrollen hingegen, die strategisches Denken, Empathie und tiefes Branchenwissen erfordern, die bleiben völlig intakt. Die Junioren stehen enorm unter Druck, weil ihre traditionellen Übungsaufgaben, an denen sie früher ihr Handwerk gelernt haben, heute einfach vom Algorithmus erledigt werden.
Das erklärt auch diese krasse Wahrnehmungskluft, die sich gerade durch die Gesellschaft zieht. Wer oben steht, freut sich über das tolle neue Werkzeug. Wer unten anfängt, sieht seine Aufgaben einfach verschwinden.
Absolut. Und diese Kluft ist empirisch belegt. 73% der KI-Experten betrachten die Technologie und ihre Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt extrem positiv. In der breiten Öffentlichkeit teilen jedoch nur 23% diesen Optimismus.
Ein riesiger Unterschied.
Die Mehrheit der Menschen sieht nicht diesen Effizienzgewinn, sondern schlichtweg die Bedrohung der eigenen Existenzgrundlage.
Verstehe. Lass uns zum Abschluss den Kreis nochmal schließen. Du hast vorhin gesagt, KI übernimmt diese Juniorenaufgaben, aber die komplexen strategischen Entscheidungen, die bleiben beim Menschen. Und wir hatten ganz am Anfang der Analyse doch dieses Paradoxon aufgerufen. Du weißt schon, dieses Mathe-Genie?
Ah ja, genau. Die zerklüftete Leistungsgrenze. Oder im Englischen nennt der Report das die Jagged Frontier.
Jagged Frontier, genau.
Das ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis überhaupt, um diesen ganzen Hype realistisch einzuordnen. Aktuelle Spitzenmodelle, wie beispielsweise ein von Google entwickeltes System, können eine echte Goldmedaille bei der Internationalen Mathematik-Olympiade gewinnen.
Wahnsinn?
Ja, sie lösen abstrakte Probleme, für die menschliche Genies jahrelang trainieren müssen. Aber wenn man das exakt selbe Modell bittet, ein Bild einer simplen analogen Uhr anzusehen und einfach die Uhrzeit abzulesen,
ja,
dann liegt die Erfolgsquote bei nur 50,1%.
Ein mathematisches Superhirn, das bei einer Aufgabe scheitert, die wirklich jedes Grundschulkind beherrscht.
Exakt.
Und das liegt daran, dass diesen Modellen das physikalische, räumliche Verständnis unserer Welt fehlt. Sie sind absolute Genies im luftleeren Raum der Daten, aber vollkommen blind für den physischen Kontext. Deshalb brauchen wir den Menschen nach wie vor so dringend, um den Systemen den Kontext zu geben, den sie selbst einfach nicht wahrnehmen können.
Das ist beruhigend und verrückt zugleich. Wir haben heute echt eine immense Bandbreite abgedeckt. Wir haben gesehen, dass diese Umgebungs-KIs unsere Ärzte aus dem administrativen Burnout holen und dass digitale Zwillinge unsere Körper in Computern simulieren, um Behandlungen wirklich messbar zu verbessern.
Definitiv.
Gleichzeitig zwingt uns diese Technologie, unsere Bildungssysteme komplett neu zu denken. Während die Weltbühne in völlig unterschiedliche Richtungen zerrt, von Chinas verpflichtendem Unterricht für Erstklässler bis hin zu Europas Fokus auf Sicherheit und Softpower und über all dem schwebt diese absurde, zerklüftete Leistungsgrenze.
Wir befinden uns einfach in einer extrem volatilen Übergangsphase. Die technologische Leistungsfähigkeit skaliert schlichtweg schneller, als unsere Ministerien, unsere Schulen und unsere Krankenhäuser ihre Prozesse überhaupt anpassen können.
Mhm.
Die größte gesellschaftliche Aufgabe der nächsten Jahre wird es sein, diese zerklüftete Grenze zu glätten und die Systeme sicher in unsere bestehende Realität zu integrieren.
Ein perfektes Schlusswort. Wir hoffen, diese tiefe Analyse des aktuellen Reports hat dir neue Perspektiven eröffnet und die komplexen Zusammenhänge greifbar gemacht. Bleib neugierig, pass auf dich auf und bis zum nächsten Mal.
Radsport ist mehr als Tour de France. Von Januar bis Oktober, von Australien bis China, fast das gesamte Jahr messen sich die besten Fahrerinnen und Fahrer der Welt. Doch wie wurden die Rennen entschieden? Wer sind die nächsten Superstars? Warum werden die Rennen bei den Frauen so wenig übertragen?
Jeden Sonntag blicken Bent und ich, Lukas, bei Radio Tour zurück auf die vergangene Radsportwoche, analysieren die wichtigsten Rennen der Männer und Frauen und besprechen die Themen abseits des Rads. Dazu gibt es spannende Interviews mit bekannten oder unbekannten Menschen aus dem Sport und zu sportlichen und ernsten Themen. Radio Tour, der Podcast für die Menschen, die Radsport wirklich verstehen wollen.
Bei meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Das war der Podcast Wissenschaft. Aktuelles aus der Forschung. Danke für das Zuhören und bis zum nächsten Mal.